Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Architektur und Bauforum. Mein Name ist Stefan Böck und ich darf Sie wieder durch diese Folge begleiten. Eine Folge, in der Werner Sobeck ausführlich zu Wort kommt. Es sind vor allem zwei Bezeichnungen, die Werner Sobeck in der Baubranche zugeschrieben werden. Er gilt als Star-Architekt und als Nachhaltigkeitspionier. Beides ist gut begründbar. Da ist seine lange Liste an beeindruckenden Bauwerken, die kann man leicht finden auf Wikipedia, und da ist seine intensive, langjährige Auseinandersetzung mit dem Thema Nachhaltigkeit. Kaum jemand in der Architekturszene hat sich so sehr mit Fragen der Nachhaltigkeit beschäftigt, nach Materialien geforscht, neue Methoden entwickelt und eingesetzt wie er. Werner Sobeck schafft es, die vielen Fäden dieses komplexen Themas zusammenzuführen und zu einem Handlungsstrang für die Architektur und für die Bauwirtschaft zu spinnen. Und er tut das übrigens auch in dem folgenden Gespräch. Der emeritierte Professor der Universität Stuttgart lebt heute in Wien, das zum Zeitpunkt des Gesprächs noch ganz unter dem Eindruck der Hochwasserkatastrophe stand. Er selbst war nicht davon betroffen, wie er mir erzählte, aber in den tragischen Ereignissen spiegeln sich doch viele Themen wie Raumplanung, Bodenversiegelung und natürlich die Klimakrise in ihrer Gesamtheit wider. Seine Gedanken dazu sind wirklich hörenswert, wenn auch ziemlich schonungslos und manchmal ernüchternd. Doch es wäre nicht Werner Sobeck, wenn er nicht am Ende eine starke Botschaft des Mutes und der Zuversicht aussenden würde. Doch hören Sie selbst.
Das Ereignis in dieser Form ist ja unheimlich bedauerlich und auch traurig in seinen Konsequenzen, aber es war vorhersagbar. Und derartige Ereignisse werden auf der Welt noch wesentlich mehr auftreten. Sie müssen sich einfach vorstellen, die Atmosphäre hat immer die gleiche relative Luftfeuchte. Aber wenn die Atmosphäre wärmer wird um 1 Grad, dann nimmt sie 7% mehr Wasser auf. Das bedeutet, bei 1,3 Grad hat unsere Atmosphäre gegenüber dem Zeitpunkt vor 150 Jahren ungefähr 1500 Kubikkilometer Wasser mehr aufgenommen. Und es regnet natürlich irgendwann mal ab als Meer. Atmosphäre enthält ungefähr 12.000 Kubikkilometer und jetzt 1500 mehr. Und es führt einfach zu einer höheren Regenmenge, weil wir eine größere Verdunstungsmenge haben über den Meeren, aber auch auf Land, was ja zu Austrocknungseffekten beispielsweise auf landwirtschaftlichen genutzten Flächen führt. Und gleichzeitig mit dem Global Warming haben wir eine Veränderung der Jetstreams. Die meandrieren jetzt mehr als vorher, was dazu führt, dass Hochdruck- und Tiefdruckgebiete sich langsamer bewegen. Und dadurch, dass sie sich langsamer bewegen, plus höhere Feuchte in den Hochdruckgebieten, kommt es natürlich bei so einer Kollision von Hoch- und Tiefdruckgebiet zu entsprechenden Regenmengen. Sich dagegen zu schützen, baulich, ist wahrscheinlich gar nicht mehr bezahlbar. Wir müssen, glaube ich, da prinzipiell anders vorgehen und müssen sagen, wir müssen die Retentionsflächen verstärken, wir müssen schauen, dass die Böden so viel aufnehmen können, wie auch nur irgendwie möglich. Und wir dürfen es gar nicht dazu kommen lassen, dass diese großen Mengen von Wasser in die Flüsse fließen und 2 Stunden später zu einem Hochwasser führen. Also Zeitverzögerungen durch natürliche Maßnahmen, durch Versickerung, aber auch durch intensive Bepflanzung. Das ist wahrscheinlich die einzige Chance. Und dann nicht dort bauen, wo man eine Flut erwartet.
Über allem steht natürlich die Abmilderung der Klimakrise, wobei man jetzt ja eigentlich schon nicht mehr vom 1,5-Grad-Ziel spricht, sondern von jedem Zehntel Grad, das zählt, auch ja. Nach den 1,5 Grad. Sie haben viel über die Rolle der Bauwirtschaft und die notwendige Transformation gearbeitet. Wo stehen wir denn Ihrer Meinung nach aktuell bei dieser Transformation?
Wir sind nicht sehr weit gekommen, wobei ich das aber aufgliedern möchte. Auf der einen Seite hat das Bauschaffen, und zwar die Wissenschaft, aber auch die Industrie, eine ganze Reihe von Werkzeugen und Methoden geschaffen und schafft sie derzeit immer noch, um nachhaltiger zu bauen. Oder wenn wir in den Bereich der Gebäude gehen, um mit weniger Material zu bauen, mit geringeren Emissionen in der Herstellphase, in der Nutzungsphase, um immer mehr Rezyklate zu verwenden, um recyclinggerecht zu bauen. Die Technologien sind da, aber die Menschen wenden sie nicht an. Und das ist eigentlich kein bautechnisches Problem mehr, sondern ein soziales Problem, ein sozialwissenschaftliches Problem. Die Menschen erkennen das Feuer am Horizont, handeln aber nicht entsprechend.
Kann man der Zuspitzung der Ereignisse im Sinne von Hochwasserereignissen, aber auch Waldbränden etc. in dem Sinn dann möglicherweise was Positives abgewinnen, weil dann vielleicht wenigstens entschlossener gehandelt wird? Oder geht sich die Rechnung nicht aus, wenn man die Notwendigkeiten und die verbleibende Zeit betrachtet?
Ja, das Eigenartige ist, dass die Menschen nicht mehr instinktbasiert handeln, sondern hauptsächlich intellektbasiert. Schauen Sie, es gibt keine größeren Menschengruppen, sagen wir mehr als 100.000 Menschen, die ohne einen Anführer oder eine Gruppe von Anführern zu einem gemeinschaftlichen Handel in der Lage sind. Das ist grundsätzlich anders als bei Ameisen, Termiten und anderen, beispielsweise Insekten oder auch Fischen, die extrem instinktbasiert handeln können, auf Gefahr gemeinsam in einer eindeutigen Art und Weise reagieren. Das tun die Menschen nicht. Das heißt, diese intellektbasierte Handlungsweise, die ja am Ende auch das Individuum hervorgebracht hat als selbstständiger Bürger, der glaubt, die Welt verstehen zu können, bedarf offensichtlich einer Leitungsgruppe. Und es hat sich eben bedauerlicherweise herausgestellt, dass die politische Kaste, und ich meine den Begriff Kaste nicht negativ, vollkommen überfordert ist. Und was wir brauchen, ist ein Bewusstmachungsvorgang von unten. Das hat auch der Papst schon gesagt in einer berühmten Enzyklika Laudato Si, in der er sagt, wir brauchen eine Bottom-up-Bewegung. Die Menschen selbst müssen sich eingestehen, dass sie gemeinsam handeln müssen, um das Problem in den Griff zu bekommen. Und dieses gemeinsam Handeln ist natürlich in einer Zeit einer Hyperindividualisierung schwierig. Weil unsere Menschen verhalten sich in der Gesellschaft ja eigentlich nicht im Konsens, sondern zu ihrem eigenen Vorteil. Was wir aber machen müssten, ist den eigenen Vorteil aufgeben, um den Konsens und den gemeinsamen Vorteil zu erzielen. Und das ist etwas, worüber wir sprechen müssen und was wir ganz stark in die Diskussion einbringen müssen. Die Menschen müssen den individuellen Vorteil aufgeben zugunsten des Überlebens aller. Eine einzelne Familie, sei sie noch so reich, die wird das aufkommende Problem nicht überleben. Wie wollen sie das machen? Sie brauchen irgendwoher Ernährung, sie brauchen Medikamente, sie brauchen ein paar Satelliten, mit denen sie telefonieren können. Das heißt aber, sie brauchen Hunderte von Millionen von Fachleuten, die in der Lage sind, beispielsweise ein Satellitensystem zu betreiben. Und wenn sie die nicht haben, weil die alle tot sind, verhungert und sonst was, dann können sie noch so viele Milliarden besitzen. Sie müssen ihre Kartoffeln selber anpflanzen. Das kann also nicht das Ziel sein. Das Problem ist, wir leben in einem gemeinsamen Haus mit Namen Erde und aus diesem gemeinsamen Haus kann niemand ausziehen. Und wenn das Haus einstürzt, dann sind alle betroffen. Und deshalb müssen wir alle zusammenstehen und müssen auch in einem sozialen Dialog klar machen und uns getrauen zu sagen, lieber Herr Nachbar, ich finde es jetzt nicht gut, dass Sie sich ein Auto in dieser Größe kaufen und hier in der Atmosphäre herum emittieren. Das ist ein weltweites Problem. Schauen Sie, zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit, zum allerersten Mal haben Sie eine vollständige Kopplung der Handlungsweise eines Einzelnen auf die Beeinflussung aller. Wenn heute jemand in Australien vor sich hin emittiert über alle Maßen, dann ist dieses CO2 eben in ein paar Monaten auch in Europa und führt auch in Europa zu einer weiteren Erwärmung. Das heißt, ein Misshandeln, egal wo es passiert, eines Einzelnen oder einer einzelnen Gruppe, bedeutet eine Schädigung aller. Und das ist zum ersten Mal in der Welt so. Wenn früher jemand etwas gemacht hat, einen Fluss ausgetrocknet, einen Aralsee ausgetrocknet, dann war das ein regional, maximal ein nationales Desaster. Heute ist es ein internationales Desaster. Und die Regierenden dieser Welt haben sich als unfähig erwiesen, miteinander zu sprechen, um eine orchestrierte Vorgehensweise gegen dieses Problem zu organisieren.
Es ist fast unerträglich, das mit anzusehen. Und wir wissen auch, dass diese Regierenden ja bottom-up auch gewählt werden. Und derzeit hat man den Eindruck, dass jene Parteien auch Zulauf finden, die Maßnahmen gegen den Klimawandel versprechen abzumildern oder wirtschaftsverträglicher zu gestalten. Das wird dann von manchen auch gerne gehört, gerade in der Krise. Also ich komme da auch zur Bauwirtschaft, die in der Krise steckt. Und gerade hier hört man dann, man müsse doch jetzt mit sogenanntem Hausverstand darauf achten, dass aktiv gebaut wird, die Krise überwunden wird. Wie lässt sich dieses Dilemma Ihrer Meinung nach auflösen?
Es ist schon so. Und ich bin Demokrat und von christlicher Grundgesinnung durch und durch. Aber es ist schon so, beispielsweise in der Bundesrepublik Deutschland, dass die Gesetzgebung im Bereich Bauen, die ganzen Fragen von Energieeffizienz und Fördermaßnahmen betrifft, so konfus ist, dass kein Mensch mehr richtig durchblickt. Das ist ein vollkommenes Desaster. Und man glaubt, mit einer Verfeinerung der Verästelungen in den einzelnen Gesetzen, für jede einzelne Minderheitengruppe wird nochmal ein Paragraph eingeführt, ja? Also wenn Ihr Einkommen niedriger ist als, dann so, und wenn Sie gleichzeitig noch behindert sind, so, und wenn Sie gleichzeitig noch Migrant sind, so. Und am Ende versteht es keiner mehr. Und wir müssen das alles abschaffen und wir müssen zurückkommen zu den wesentlichen Überschriften. Und die heißen, erstens, wir haben kein Energieproblem, sondern wir haben ein Energieträgerproblem. Wenn die Sonne 10.000 Mal mehr Energie auf die Erde einstrahlt, als die Menschen benötigen, und wir zusätzlich Wind, Wellen, Geothermie und sonstige Energie zur Verfügung haben, haben wir kein Energieproblem. Wir haben das Problem des Energieträgers. Es war früher mal Steinkohle, dann Braunkohle, dann Erdöl, dann Gas. Permanent gewechselt, auch durch internationale Einflussnahme, um Märkte zu regulieren. Und wenn wir das geschafft haben, wenn wir sagen, die Energieträger, die wir verbrennen, um Wärme, Kraft und Strom bereitzustellen, wenn wir die alle nicht mehr benötigen, sondern das eben mit solarer Energie, Geothermie etc. machen, dann haben wir kein Energieträgerproblem und kein Energieproblem mehr. Dann bräuchten wir im Grunde genommen die Häuser gar nicht mehr wärmedämmen. Wenn sie genügend bereitstellen und ist genügend da. Was wir vergessen haben, gesamtgesellschaftlich, das ist nicht nur ein Problem der Politik, sondern ein Problem der Gesamtgesellschaft, dass wir die Produktion von im Wesentlichen Strom und das Bauen von den entsprechenden Transport- und Verteilersystemen vernachlässigt haben. Und heute gibt es ja viele Menschen, die sind bereit, sich ein Elektroauto zu kaufen, die bekommen aber keinen Stromanschluss in der erforderlichen Höhe, weil die Stadtwerke sagen, es tut uns leid, aber die Leitungskapazität schafft das nicht. Ja, das ist aber, wenn wir alle zusammenstehen und wenn wir alle sagen, jetzt machen wir mit einem gesamtgesellschaftlichen Hauruck und wir bezahlen dann eben ein bisschen mehr Steuern oder leiten Gelder um und wir bringen jetzt unser Elektrizitätssystem so weit, wie es sein muss, dann können Sie das Energieproblem abhaken. Und dann bleibt nur noch übrig ein Emissionsproblem. Aber nicht mehr, so wie heute typischerweise gedacht, ein Emissionsproblem durch Verbrennen von Energieträgern in der Nutzungsphase, um Raumwärme und Warmwasser bereitzustellen, sondern, das machen wir dann mit Strom, sondern nur noch ein Emissionsproblem bei der Herstellung, also bei dem Extrahieren der Rohstoffe in China, in Chile oder wo auch immer, bei deren Transport, Aufbereitung zu Baustoffen, Aufbereitung von Bauteilen und dann von Gebäuden selbst und dann der Um- und Rückbau. Mhm. Nur dort entstehen dann noch Emissionen. Die sind signifikant hoch, aber die müssen wir betrachten. So, das heißt, das Energieproblem ist ein Energieträgerproblem. Das haben wir nur noch temporär, wenn wir uns alle gemeinsam anstrengen. Das viel Wichtigere ist das die globale Erwärmung hervorrufende Emissionsproblem. Da glaubte man in den letzten 20 Jahren, das rührte im Wesentlichen von der Verbrennung zur Bereitstellung von Wärme und Warmwasser. Das war nicht ganz falsch, aber zukünftig wird es nur noch in der Herstellung und im Um- und Rückbau sein. Dort ist es aber signifikant, weil wir haben ja einen Nettozuwachs der Weltbevölkerung von 2,4 Menschen pro Sekunde. Und wenn Sie jedem dieser Menschen, der auf die Welt kommt, als Netto eine gebaute Heimat zur Verfügung stellen wollen, mit Wohnung und Anteil Straße, Hochschule, Universität, Krankenhaus, dann müssen Sie da, je nach welchem Standard Sie sprechen, 200 bis 300 Tonnen pro Person bereitstellen. Mal 2,4 Menschen heißt zwischen 500 und 1000 Tonnen Baustoffe pro Sekunde, die alle beim Umwandeln der Ressource in den Baustoff, beim Transport des Baustoffs etc. emissionsbehaftet sind. Und diese Emissionsmengen sind so gigantisch, dass wir sagen müssen, wir müssen die Bautechnik radikal ändern. Sonst schaffen wir das nicht. Und im Bereich Zement wird ja da schon viel getan, um die Emissionen zu reduzieren. Im Bereich Stahl wird viel getan. Aber wir müssen noch viel, viel mehr tun. Und im Wesentlichen ist es die Baustoffe dürfen weniger emittieren bei der Herstellung. Wir müssen die Transportdistanzen reduzieren. Wir müssen mit weniger Material bauen. Gegebenenfalls müssen wir dort Komfortniveaus einschränken, wie Schallschutz, der extrem materialintensiv ist. Wir müssen vielleicht auch Sicherheitsstandards nochmals durchdenken, etc., etc.
Eine ganze Menge. Hätten Sie gerne ein Superministerium für Bau und Infrastruktur?
Das ist das einzig Richtige. Wir haben doch heute, was wir beobachten, durch die typischerweise Koalitionen, zumindest in den Regierungen, die wir in Zentraleuropa haben, die Situation, dass der Minister für, ich sag mal, Verkehr der Partei A zugehört und der Minister für Landwirtschaft und Forschen der Partei B. Und wenn es dann ganz, ganz dumm kommt, der für Wohnungswirtschaft und Gebäude dem Bereich C, der Partei C. Es ist ja nicht immer gegeben, dass die sich jeden Morgen abstimmen in ihren Überlegungen und das, was die Mitarbeiter machen. In Deutschland führt es dazu, dass zwei Ministerien gleichzeitig dieselben Forschungsprogramme ausschreiben, weil die einfach nicht miteinander reden. Okay. Und das müssen wir überwinden, weil das Ausweisen von Baugeländen extreme ökologische Auswirkungen hat, allein schon auf die Veränderungen der Wasserhaushalte, der Artenvielfalt etc., Stichwort Versiegelung, aber das Bauen von Häusern dort eben wieder Auswirkungen hat, nämlich es wird dann Mobilität erzeugt und es werden Emissionen erzeugt. Das heißt, Superministerium hört sich manchmal so ein bisschen schwierig an. Ich würde sagen, ein Ministerium, das all diese Aspekte integriert. Das wird dann relativ groß sein, ja, aber das ist der Sache angemessen.
Da höre ich schon raus, dass es sich auszahlen würde, quasi in den Mühen der politischen Sachebene wirklich zu arbeiten, Projekte zu unterstützen, Bürokratie zu entforsten etc.
Definitiv.
Auch viele kleinere Architekturbüros kämpfen mit dieser krisenhaften wirtschaftlichen Lage. Ja. Auf Veranstaltungen, wie zuletzt bei den Architekturtagen, hatte man zum Teil das Gefühl, dass eine gewisse Ratlosigkeit herrscht. Das Motto der Architekturtage war gleich die Frage, geht's noch? Wie muss sich Ihre Zunft einstellen auf das, was da kommt, auf diese Veränderung? Muss sich die Architektur tatsächlich diese basale Frage stellen, geht's noch?
Die Situation ist natürlich schwierig. Auf der einen Seite gibt es Menschen in Deutschland, die sagen, wir sollten überhaupt nicht mehr bauen. Der Staat oder die Republik ist fertig gebaut. Wir haben doch alles, was wir benötigen. Auf der anderen Seite gibt es Hinweise, dass wir eine zunehmende Überalterung der Gesellschaft haben, die neue Wohnformen von Behinderten und altersgerecht bis zu gemeinsamen Wohnen und ähnlichen Dingen abfragen. Wir haben die Überhitzung der Innenstädte, die eigentlich nach baulichen Maßnahmen fragen. Das heißt, wir haben relativ viel immer noch zu tun. Und es ist ja auch nicht toxisch. Wir müssen es nur, wie vorhin diskutiert, technologisch in der richtigen Art und Weise tun. Also bei uns zu sagen, wir bauen nicht mehr, das nützt uns nichts, wenn das Gros des Bauschaffens in den Ländern des sogenannten globalen Südens geschieht. Womöglich mit der Technik, die wir die letzten 50 Jahre eingesetzt haben. Ja? Was wir uns klar machen müssen, ist, dass die zusätzlichen Anforderungen an das Bauen in Bezug auf, ich sag mal, Naturgerechtigkeit, auf das Bauen als Bestandteil der Natur als solcher und nicht als ein Gegenstück zur natürlichen Umgebung, fatalerweise Umwelt benannt. Ne? Da liegt ja schon in diesem Wort die ganze Tragik. Wir haben die Natur, wir haben uns als Menschen herausgelöst, haben gesagt, wir sind das Subjekt. Und das, was von der Natur übrig geblieben ist, das deklarieren wir zum Objekt und nennen es Umwelt. Ja, und ein Schmerz der Umwelt war nicht unser Schmerz. Wir haben die Umwelt beobachtet, analysiert und manipuliert. Das war die Zeit der Aufklärung. Und so denken die meisten Menschen heute auch noch. Das müssen wir aufgeben. Wir sind ein Teil der Natur. Und das Wort Umwelt sollten wir am besten streichen. Deshalb nenne ich das auch gar nicht so gerne Umweltwissenschaft oder umweltverträglich. Ich sage naturverträglich. Und ich bin ein Teil der Natur, so wie alle anderen Menschen auch. So jetzt auch die Architektinnen und Architekten nochmal zurückzukommen. Die Komplexität des täglichen Schaffens hat sich erhöht. Indem wir diese ganzen Dinge wie Recycling und Energieminimal und Emissionen alles berücksichtigen müssen. Unendlich schwierig in der heute durch den Gesetzgeber vorgegebenen Ausdifferenziertheit und Komplexität. Und unendlich schwierig, wenn Sie jetzt noch an diese ganzen Systeme denken, die Sie als Büro in ein paar Jahren machen müssen, selbst als kleines. Mein Büro muss das dieses Jahr zum ersten Mal machen, die sogenannten ESG-Kriterien erfüllen. Wo Sie also tagelang Mitarbeiter abstellen müssen, die sich das durchlesen, um überhaupt mal was zu verstehen und dann tagelang Daten zusammenschaffen, das wird ein kleines Büro wahrscheinlich nicht mehr hinbekommen. Und daraus folgt ein gewisser Trend, dass die großen Büros, die größeren Büros am Markt Vorteile haben. Weil EDV, dann KI, das können Sie als Zwei-Mann-Büro können Sie das nicht machen. Sie kriegen das nicht in Ihr Gehirn rein. ESG und KI und alles Mögliche gleichzeitig. Ein 1000-Mann-Büro schon eher. Und wenn Sie sich diese Architektur- und Ingenieurkonzerne anschauen, mit 20.000, 30.000 Leuten, die es mittlerweile ja gibt, ausgehend von Großbritannien und den Vereinigten Staaten, oder dann auch in China, die früheren staatlichen Bauinstitute, dann sind die natürlich unendlich mächtig. Aber die bieten alles aus einer Hand und sie können es kompetent aus einer Hand anbieten. Dann ist aber die Frage, wenn die in unseren Markt eindringen, werden die Bauherren sagen, bei Ihnen fühle ich mich sicher. Ich bekomme alles aus einer Hand. Und wenn ein 10-Mann-Architekturbüro sagt, ich bin aber auch qualifiziert, dann wird der Bauherr sich nicht so sicher fühlen. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir durch geeignete Organisationsstrukturen es ermöglichen, die typischerweise ja unheimlich kreativen und vor Ort viel kompetenter ausgestatteten kleineren Büros am Leben halten und dass wir sie nicht mit einer Überfülle an zusätzlichen Aufgaben ersticken. Das wird sehr, sehr schwierig sein, sehr schwierig. Also ich glaube nicht persönlich gesagt, dass es gelingen wird, ein 5 bis 10 Personen Architekturbüros mit Neubau oder komplizierteren Maßnahmen in 10 Jahren noch zu haben. Mit Renovierung, Restaurierung und Dingen, die enorm personenintensiv sind, wo sie vor Ort sein müssen, gegebenenfalls mal selbst mit dem Hammer etwas prüfen müssen, wo Kompetenz erforderlich ist und Wissen um die Bauweisen hier in dieser Stadt vor 100 Jahren, dass man weiß, wie haben die denn damals eigentlich eine Wand gemauert? Was habe ich da zu erwarten? Dafür brauchen wir diese Kompetenz. Aber wenn es darum geht, eine Brücke über den Wienfluss oder über die Donau zu bauen, dann können Sie fest davon ausgehen, dass wir in wenigen Jahren eine brutale internationale Konkurrenz bekommen.
Und Sie haben jetzt in dem Zusammenhang das Wort Macht verwendet. Hier haben die Architekturbüros auch eine gewisse Macht. Wie wichtig ist, dass die auch im Sinne der Nachhaltigkeit eingesetzt wird und nicht im Sinne des Ringens um den günstigsten Preis und des Ringens um vielleicht die kleinstmögliche, weil vorgeschriebene Nachhaltigkeit?
Nun sind wir doch mal ehrlich. Es wird ja keiner sagen, ich baue Häuser, die nicht nachhaltig sind. Sondern die Überschrift, die jeder auf seinem Jackett angeheftet hat, heißt doch, ich baue maximal nachhaltig. Sonst kann er ja vielleicht auch morgens gar nicht mehr in den Spiegel schauen. Wo er dann im Tagesgeschäft tatsächlich nachgibt, beispielsweise einem aus Gewinnabsichten entstehenden Druck seitens der Bauherrschaft, nach dem Motto, Baukosten müssen jetzt um 7% sinken, sonst können wir das nicht realisieren, weil dann unser Profit zu klein ist. Wo man danach gibt, wissen Sie, das ist die tägliche menschliche Schwäche. Da will ich jetzt mal den Mund nicht allzu voll nehmen. Da müssen Sie schon sehr stark sein, um den Bauherren zu überzeugen, dass er heutzutage auf gewisse Gewinnmargen verzichtet. Es gibt solche Bauherren, ja, wir haben glücklicherweise extrem viele in unserem Büro, wo wir diese Gespräche in der Form gar nicht führen müssen. Aber ich weiß von vielen Kolleginnen und Kollegen, die eben unter einem brutalen Baukostendruck stehen, nehmen Sie den Wohnungsbau, nehmen Sie den sozialen Wohnungsbau, wo es im Grunde genommen auf 1.000 Euro ankommt. Und da ist es dann manchmal einfach nicht durchsetzbar, dass Sie sagen, Sie machen die Badinnenverkleidung aus rezykliertem Kunststoff. Und der wird nicht auf die Wand geklebt, sondern der wird mit Haftfugen oder mit Pressfugen dort so gegen die Wand verschraubt, dass es nicht durch Wasser hinterlaufen werden kann. Mama mia, da sagt Ihnen aber der Wohnungsbetreiber, der 20.000 Sozialwohnungen betreibt, Sie, Herr Sobeck, das ist mir alles viel zu kompliziert, Sie sollten mal meine Mieter kennen. Das ist nicht einfach, aber da kommt jetzt wieder das, was ich anfangs sagte. Nämlich, dass wir in unserer Gesellschaft einen Schwenk vollziehen müssen. Wir müssen einfach einsehen, dass die bisherige Zielformulierung einer Maximierung des persönlichen Profits und damit des Luxus, den man sich leisten kann, demonstriert gegenüber den anderen durch das Konsumverhalten. Ja? Ich trage ja ein Jackett, da steht halt dann ein ganz großer, ein italienischer Couturier drauf, halt ein französischer oder wie auch immer. Und ich fahre ein Auto, das eben größer ist als das meines Nachbarn. Das heißt, das Aufstiegsversprechen als wesentliches Versprechen in einer kapitalistisch orientierten Gesellschaft, das inszeniert alles in gleich. Jeder ist seines Glückes Schmied. Jeder hat Ellbogen, also setze die Ellbogen ein zur Maximierung deines persönlichen Profits. Dann kannst du dir ein entsprechendes Konsumverhalten leisten, an dem deine Umgebung erkennt, dass du diesen sozialen Aufstieg geschafft hast. Ja, mein Zwölfzylinder, meine Yacht, mein Haus, ist es früher immer. So, das aber führt zu einer Entsolidarisierung in der Gesellschaft. Und die wiederum ist dafür verantwortlich, dass wir es nicht hinbekommen, gemeinsam zum Horizont zu blicken und zu sagen, spätestens für unsere Kinder kommt hier ein Problem auf, das können wir auch mit dem Blick in die Hölle vergleichen. Wir müssen unser Leben ändern, wir müssen gemeinsam anpacken und wir müssen in jeder freien Minute, die wir haben, gemeinsam darüber reden, wie schaffen wir das für uns. Und dann entsteht nämlich eine soziale Dynamik. Ja, dann ist der high-ranked oder der gut angesehen, nicht der das größte Auto hatte, sondern derjenige, der sich zum Wohl der Gemeinschaft am meisten engagiert. Der abends mit seinen Kindern Müll sammeln geht auf der Straße.
Ja. Sie haben in Ihrem Podcast mal von Mut und Erkenntnis gesprochen als Triebkräfte für die Menschen, aber auch vielleicht für die Branche, für Architektinnen und Architekten. Was macht Sie oder welche Erkenntnisse machen Sie mutig und optimistisch trotz allem?
die letzten 20 Jahre, 30 Jahre, seit ich erkannt habe, dass wir kein Energie, sondern ein Emissionsproblem haben, seit ich erkannt habe, weil es wahrscheinlich einer der ersten auf der Welt, dass der Ressourcenverbrauch und die Abfallerzeugung des Bauwesens der dominierende Faktor überhaupt sind, habe ich mir viele Fragen gestellt, wie das zu überwinden ist, diese Problematik, und fand mit vielen anderen zusammen, ich bin ja nicht der Einzige, Lösungen. Ja, CO2-reduzierte Baustoffe, dies und jenes, Leichtbau, recyclinggerechtes Bauen. Es ging in der Aufbereitung von Lösungen immer vorwärts. Das hat einem natürlich Mut gemacht und Hoffnung. Da konnte man sagen, in 5 Jahren sind wir so weit, da können wir Häuser bauen mit der Hälfte des Materialeinsatzes. Ohne Emissionen. Wir können das heute. Und dann in den letzten 5 Jahren musste ich in aller Bitternis erkennen, was nützt mir das Rezeptbuch des idealen Bauens, wenn die Menschen das nicht befolgen. Und dann habe ich mich diesen sozialen Fragen und damit den politischen Fragen zunehmend zugewandt. Als emeritierter Professor habe ich dafür auch ein bisschen mehr Zeit jetzt. Und kämpfe eben und bin zuversichtlich, dass die Überzeugungsarbeit fruchtet, weil die meisten Menschen, wie ich herausgefunden habe, um die Zusammenhänge der Probleme gar nicht wissen. Und wenn man überzeugt und Podcasts bespricht, wie in unseren, und Reden hält und Politiker berät etc., dann kann man da peu à peu etwas verbessern. Und ich spüre schon, dass beispielsweise meine Initiative, die ich seit 15 Jahren mit aller Kraft vorantreibe, dass wir endlich die Energieeinspargesetze wegwerfen und durch Emissionsreduktionsgesetze ersetzen, weil das trifft den Kern, die fruchtet jetzt in Deutschland. Peu à peu fruchtet sie. Mittlerweile sind wir in der obersten politischen Leitungsebene angekommen. Die Erkenntnis ist platziert, die Wissenschaft steht geeint da. Man kann es nicht mehr umgehen. Das dauert 1-2 Jahre, dann haben wir dieses Gesetz. Ja? Und das macht mich dann zuversichtlich. Die Arbeit ist hart, muss man sagen. Ist brutal hart. Aber gemeinsam bekommen wir das hin.
So viel für heute in unserem Architektur- und Bauforum-Podcast. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion des österreichischen Wirtschaftsverlages. Redaktion und Moderation Stefan Böck, Website und Newsletter www.handwerkundbau.at.